SWR 2 Forum.
Das ewige Missverständnis, was Italiener und Deutsche aneinander finden. Deutsche haben gefestigte Ansichten über Italiener und Italien und das nicht erst seit Goethe. Und Italiener fragen sich häufig, was mit uns Deutschen los ist, im Guten wie im Bösen. Für beide ist das jeweils andere zugleich ein Ort der Sehnsucht und der Abschreckung. In jüngster Zeit driften Italiener und Deutsche erkennbar auseinander. Schuld daran sind die Sparpolitiker in Berlin aus italienischer Sicht, beziehungsweise die Populisten in Rom aus deutscher Sicht. Was entfremdet uns, was eint uns, was können wir voneinander lernen und wie können wir besser aufeinander hören? Zu diesem Thema diskutieren Professor Klaus Bergdolt, Medizin- und Kunsthistoriker, Professor Angelo Bolaffi, Politikwissenschaftler und Caroline Kanter, sie ist Leiterin des Italienbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Frau Kanter, ich habe mir mal den Veranstaltungskalender auf Ihrer Homepage angesehen. Da gibt es einiges an Programmpunkten, insbesondere wenn man sich für Europapolitik, Flüchtlingspolitik und Grenzfragen interessiert. Das sind ganz schwere Themen für den bevorstehenden Europawahlkampf, aber auch für das deutsch-italienische Verhältnis. Gibt es da wirklich den größten Dialogbedarf zwischen unseren Kulturen? Gibt es da nichts anderes, über das man auch reden könnte?
Ich glaube, es gibt viele Themen, die wir in den bilateralen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland diskutieren können. Wir als politische Stiftung wollen politische, aktuelle Themen diskutieren. Deshalb haben wir uns die schwierigen und kritischen Themen herausgesucht, die wir auf unterschiedlichen Ebenen mit deutschen Experten, mit Politikern, aber auch mit Nachwuchskräften und Studenten diskutieren wollen.
Und die Italiener, ihr italienisches Publikum, die möchten gerne wissen, wie wir Deutschen mit unseren Problemen umgehen.
Ich glaube, dass es für uns eine ganz besondere Herausforderung und Aufgabe darstellt, Deutschland zu erklären, deutsche Positionen zu erklären. Denn ich glaube, wir haben hier ein ganz großes Informations- und auch Wissensdefizit. Und wir können diese Lücke natürlich nicht vollständig füllen, aber wir merken bei unseren Zielgruppen, dass das Interesse durchaus sehr groß ist und vorhanden ist, mit dem deutschen Partner zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen, auch wenn man natürlich zu den Einzelfragen unterschiedliche Einstellungen hat.
Herr Bolaffi, Sie waren ja mal in ähnlicher Position unterwegs. Sie waren für ein paar Jahre bis 2011 Leiter des Italienischen Kulturinstituts in Berlin. Da geht es ähnlich wie bei den Goethe-Instituten und anders als bei der Arbeit einer politischen Stiftung eher um Kultur und Kulturaustausch. Wenn es politisch gerade mal nicht so gut läuft, dann hilft die Kultur oft, die Freundschaft zu bewahren. Ist die Neugier der Italiener auf uns Deutsche heute besser, schlechter oder anders als früher?
Ich glaube, es ist anders. Es ist anders, weil diese Generation, die heute wächst, hat nicht mehr die deutsche Kultur als Bezugspunkt, sondern die angelsächsische. Wir hatten, das ist meine Generation, die deutsche Kultur, Stichwort Hegel, Marx, Simmel, Max Weber oder andere, Trölsch, sozusagen die große Gestalten der deutschen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts als Themen. Heute, die Jungen lieben die ein bisschen das Fernsehen oder sehen ein bisschen Tatort, aber ob die wirklich Deutschland kennen, das ist für mich, ich bin sehr skeptisch.
Herr Bergdolt, drei Worte und ein Fragezeichen. Der Titel Ihres neuen Buches lautet Kriminell, korrupt, katholisch. Warum so provokant? Ich unterstelle mal, dass der Titel mehr ausdrückt als den Wunsch nach Aufmerksamkeit.
Ja gut, ich muss gestehen, dass bei der Abfassung solcher Titel immer auch ein bisschen die Verlage mit eine Rolle spielen. Aber ich muss sagen, ich finde inzwischen diesen Titel sehr treffend. Es ist einfach so, ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben über die Deutschen in Venedig. Ich war selbst 5 Jahre tätig in Venedig und da ist mir aufgefallen, dass die vielen großen und bedeutenden Deutschen, die in Venedig waren, also Goethe und viele, viele andere, man muss sich am Ende fragen, wer eigentlich unter den großen deutschen Geistern der Vergangenheit nicht in Venedig war, aber mir ist aufgefallen, dass die meisten zwar die Stadt irgendwie fasziniert fanden, aber einfach im Folgenden sofort die Einwohner, die Italiener, die Zustände in Anführungszeichen kritisierten. Und da habe ich dann mal gedacht, mein Gott, dem gehe ich ein bisschen mehr nach. Und ich habe dann mit dem Schwerpunkt 18. und 19. Jahrhundert habe ich einfach mal Reiseliteratur untersucht und auch sonst Reden etwa deutscher Professoren, auch deutscher Theologen über Italien und dann bin ich doch ein bisschen erschrocken und dann habe ich mir gesagt, das muss man eigentlich mal niederschreiben. Und ich bin in der Tat heute davon überzeugt, auch im Blick auf die Gegenwart, dass die Deutschen diese über Jahrhunderte antrainierte Haltung, nämlich diesen Anspruch, die moralische Deutung über die anderen zu haben, dass die diese Haltung noch nicht abgelegt haben. Und das schadet den Deutschen, das schadet der Akzeptanz, auch gerade in Südeuropa. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Herr Bolaffi hat ja gerade gesagt, dass das angelsächsische Modell heute die Jugend in Italien fasziniert, überhaupt die europäische Jugend, auch in Deutschland. Und das ist sehr typisch. Dieter Borchmeier, der Germanist, hat neulich mal gesagt, die Deutschen neigen heute dazu, die großen Lösungen außerhalb ihres Landes zu suchen. Das ist eben ein Paradebeispiel. Man hätte ja auch Humboldt wählen können. Man hat aber das angelsächsische Universitätsmodell gewählt. Aber es gibt eine Ausnahme. Das ist das Moralisieren, die moralische Deutungshoheit, moralisch-politisch über die anderen, speziell über die Südeuropäer. Und das finde ich sehr, sehr schade, zumal ich als Deutscher sagen muss, wir Deutschen schaden uns dadurch sehr.
Eine Art Leitmotiv, also durch die Jahrhunderte. Italien ist ein schönes Land, tolle Landschaft, super Kulturschätze, aber die Italiener, die stören doch schon ein bisschen. Ist das heute wirklich immer noch so?
Ich würde nicht sagen, dass die Italiener stören. Ich würde sagen, dass wir auch aus deutscher Perspektive in den vergangenen Jahren Fehler begangen haben, dass wir uns nicht adäquat um unsere Partner in Südeuropa, wie es eben gesagt wurde, gekümmert haben. Und das beobachte ich auf unterschiedlichen Ebenen. Das muss ich für die politische Seite sagen. Das kann man für den Jugendaustausch sagen. Aber auch wenn man sich mal umschaut in Deutschland von akademischer Seite, die Politikwissenschaft hat sich viel zu wenig mit Italien, der italienischen politischen Landschaft, der Parteienlandschaft auseinandergesetzt. Und ich denke, dadurch, ja, haben wir auch die Entwicklung in Italien vielleicht nicht richtig eingeschätzt, oder hatten sie zumindest nicht ganz oben auf dem Radar, haben uns im Westen intensiv natürlich um unseren französischen Partner gekümmert, nach dem Ende des Kalten Krieges, um unseren Partner im Osten Europas, um Polen. Und dadurch ist Italien eben oben von der Agenda verschwunden. Und ich glaube, dafür bezahlen wir jetzt einen gewissen Preis.
Herr Bolaffi, auf Italienisch würde der Titel des Buches von Herrn Bergdolt in etwa so lauten: Criminale corrotto cattolico. Das klingt zunächst erstmal sehr viel melodischer als das Deutsche, weil das Deutsche eh immer so ein bisschen ruppig klingt. Aber glauben Sie, dass irgendjemand in Italien gerne so etwas lesen möchte mit so einer Beschimpfung vorneweg aus deutscher Feder?
Ich meine, das ist schon übertrieben, aber die Realität, es gibt viele korrupte Katholiken und kriminelle Leute in Italien, das ist eine Tatsache. Insofern, ich finde, dass die Kritik, die jetzt gegen die deutsche Haltung, würde ich gerne umdrehen. Auch die Italiener haben gerne das deutsche Modell als soziales Modell, aber ungern die Deutschen. Insofern ist es mir ein bisschen zu simpel zu sagen, die Deutschen mögen Italien, aber nicht Italiener. Ich glaube, ich würde gerne auf die heutige Realität hinschauen. Wir leben in Europa, wir haben viel gemeinsam und gibt's Meinungsunterschiede. Diese Meinungsunterschiede, die kommen aus kulturellen Unterschieden. Die werden sozusagen ideologisch verdeckt, aber de facto besteht sozusagen zwischen die Südländer und die Nordländer, zwischen Schweiz, Italien und Deutschland, eine, glaube ich, eine grundsätzliche, es gibt ja verschiedene Visionen, was Europa angeht. Wenn ich mir denke, wie wir in die 70er, 80er Jahre, die Lage sah ganz anders aus. Die Deutschen wollten aus Italien viel lernen, aus den Italienern viel lernen. Und wir wollten aus Deutschland, aus deutschen Professoren oder Erfahrungen viel lernen. Und diese Gemeinsamkeit, das ist paradox, ist gerade kaputt gegangen, parallel auf die Entstehung Europas. Das ist ein Rätsel für mich. Und da drin steckt das Problem des heutigen Europas. Warum wir heute miteinander nicht mehr reden können? Warum wir heute keine gemeinsame politische Semantik mehr haben? Und das ist ein Problem.
Da gibt es immerhin zwei, die sind im Augenblick ziemlich beste Freunde. Jörg Meuthen von der AfD und Matteo Salvini von der Lega Nord. Die haben jetzt ein Bündnis gegründet, die Europäische Allianz der Menschen und Nationen, abgekürzt EAPN. Und damit wollen sie dann im Europaparlament populistische rechtsnationale Politik betreiben. Inzwischen haben sich populistische Parteien aus 12 Ländern unter dem Dach dieses Bündnisses, das überhaupt erst dann als Fraktion im Europaparlament gegründet werden soll, versammelt. Ja, Herr Bolaffi, können Sie uns vielleicht ein bisschen näher erklären, dieses Phänomen Matteo Salvini und warum die Italiener, die wir doch eigentlich als liebenswert und vernünftig immer angesehen haben, sich ausgerechnet so einem Typen anvertrauen?
Ja, die Italiener hatten vor 20 Jahren Berlusconi gewählt.
Das stimmt.
Die Logik ist dieselbe. Das heißt, wenn die Italiener, wenn die Krise, und heute Italien sitzt in einer tiefen Krise, soziale und wirtschaftliche Krise, wenn die Krise ernst wird, die Italiener neigen dazu, sozusagen einen Erlöser zu finden. Und gibt's leider viele, die versprechen, man kann aus der großen Schwierigkeiten problemlos kommen zu können. Und das ist, Berlusconi hat das gemacht und Salvini hat auch mit den Fünf-Sterne-Bewegung dasselbe gemacht. Hat viel versprochen, wird nichts eingehalten und die Italiener werden sozusagen demnächst den neuen Erlöser finden, leider. Und das Problem besteht darin, dass es keine vernünftigen alternativen Momente auf dem Horizont in Italien gibt. Und deshalb das Land oder die Wähler suchen sozusagen eine Rettung, wo sie retten können. Aber das ist fatal.
Wir wundern uns natürlich von dieser Stelle, wie sollen wir auf so etwas reagieren? Auf die Lega Nord, auf den Salvini, auf die Populisten?
Ich hab einmal mit dem Herr Giorgetti, der ist sozusagen der Mann, der sozusagen der Kopf der Lega, lange gesprochen. Und er hat gute Ahnung. Ich habe gesagt, schauen Sie mal, wieso schimpfen Sie immer gegen Europa und gegen Deutschland, wenn wir zwar die Regionen Italiens, die am meisten Lega gewählt haben, sind die gerade die Regionen, die am meisten nach Deutschland exportieren. Wie funktioniert das? Und Giorgetti war ganz getroffen und wusste, dass die Lega Nord in diesem Widerspruch sitzt. Aber die Lega Nord jetzt versucht sozusagen nicht mehr Lega Nord zu sein, sondern eine nationale Partei zu werden. Um dann nationale Partei zu werden, muss sie den Süden haben. Und den Süden kann man nur haben, wenn man den Leuten dort was verspricht.
Frau Merkel galt lange Zeit in Europa als der leuchtende Stern, der Fixpunkt, weil sie es immer wieder geschafft hat, die wilden Jungs einzufangen bei unendlich vielen Krisen und Gipfeln. Frau Kanter, Sie sind wahrscheinlich in Rom so etwas wie die Kanzlerversteherin. Kann man Merkel noch erklären heute?
Also ich glaube, dass Frau Merkel und gerade ihre Flüchtlingspolitik gerade hier in Italien sehr positiv angekommen ist, über die Parteigrenzen hinweg, dass Frau Merkel 2015 die Entscheidung gefällt hat, die Grenzen zu öffnen, hat Deutschland ja eine gewisse Humanität, ein humanitäres Bild in der Öffentlichkeit, in der italienischen Öffentlichkeit verleiht. Und deshalb wird Frau Merkel als Person durchaus positiv gesehen. Und gerade in der Migrationspolitik, würde ich sagen, haben wir was in den bilateralen Beziehungen gut gemacht durch Frau Merkels Entscheidung.
Es ist natürlich so, jeder hat seine Erfahrungen im Gespräch mit Italienern, mit Italienerinnen und das ist eben sehr unterschiedlich. Ich war in den letzten Monaten öfters in Süditalien, in Apulien und in Kalabrien, auch eingeladen zu Vorträgen im Rahmen von Kongressen. Und wenn man dann am Ende so über Politik gesprochen hat, dann habe ich den Eindruck gehabt, dass wenn die Italiener sagen, wir bräuchten eine wie Frau Merkel, dass sie da nicht sagen wollen, wir brauchen jemanden, der so nett und so lieb ist wie Frau Merkel. So sehen sie sie nämlich nicht, auch so sympathisch, sondern wir brauchen jemanden, der eiskalt durchfährt, berechnend, logisch. Wir brauchen jemanden, der diesen Laden aufräumt. So ist etwa die Einstellung. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Bilder von von Merkel. Und ich wollte noch mal auf Herrn Bolaffi auch zurückkommen. Wir haben uns übrigens letzte Woche ganz kurz in Rom gesehen und haben dann lachend gesagt, wahrscheinlich wird diese Sendung so laufen, dass Herr Bolaffi die Deutschen verteidigt und ich die Italiener. Und ein bisschen geht's ja auch schon in diese Richtung. Ich glaube eben, dass die aktuelle deutsche Politik, natürlich auch die Regierung Merkel, die keine einfache Position hat, wenn es darauf ankommt, so ein bisschen, wie das eben die alte preußische Tradition ist, da unterscheidet sich die Berliner Republik von der Bonner Republik, so von oben nach unten auf die südlichen Länder etwas runterschaut und sie auch das spüren lässt. Ich meine, Salvini und andere Leute, auch Renzi hat das getan, wenn sie ihre antideutsche Karte spielen, da muss man sich ja schon fragen, warum kommen sie damit eigentlich so gut an in der italienischen Öffentlichkeit? Und für mich ist das klar, das ist einfach ein Bild, das die Deutschen seit Jahrhunderten entwickelt haben. Ich könnte hier wirklich, ich will, es ist vielleicht nicht gut, wenn man das macht, schreckliche Beispiele von Zitaten aus dem 18. und 19. Jahrhundert von großen Deutschen bringen, aber
das eine oder andere sagen, dürfen Sie schon bringen.
Darf ich schon? Ja, sind Sie da? Aber
ja, wir sind ein Kultursender, wir freuen uns über historische Zitate.
Herr Ihm, Sie sind jetzt schuld, wenn ich sage, dass zum Beispiel Bogumir Golz, 1870, war das ein bedeutender, einflussreicher Intellektueller in Berlin, sagte, ja gut, die Italiener sind einfach Würmer im verwesenden Leichnam alter Herrlichkeit und Kunst, damit meinten sie Italien. Nicht? Oder auch Lessing hat Ähnliches gesagt, auch Herder, wo alles sinnlich ist, da wird man einfach unsinnlich, da kann man auch gar nicht tief denken. Das waren so die klassischen Vorurteile. Und Herder hat auch etwas gesagt, was mir persönlich eigentlich sehr komisch vorkommt, weil ich gerade auch die Italiener aus diesem Grund liebe. Er sagte nämlich, die Kälte des Ästhetischen herrscht in Italien vor und schließt Humanität aus. Wie man das sagen kann, ist mir ein Rätsel, aber ich könnte jetzt so weitermachen. Es kommt mir gerade so mit vielen, was mir gerade so in den Kopf kommt, viele, viele Urteile dieser Art. Und ich finde es einfach ganz schrecklich. Vielleicht nur ein Zitat noch, was mir gerade kommt. Carducci hat Lessing 100 Jahre später retrospektiv gewissermaßen vorgeworfen, er hätte, und es gibt ein solches Zitat von Lessing, das alte Rom hätte die Italiener produziert wie ein Pferdekadaver Schmeißfliegen. Jetzt wollen wir aber nicht noch härter werden und da gibt es sehr viel. Herr Ihm, Sie bereuen vielleicht schon, dass Sie mich jetzt aufgefordert haben, solche Zitate zu bringen. Ich glaube, dass diese Tradition, gerade auch wenn Carducci, ein Freund der Deutschen, sowas gesagt hat, sich bei den italienischen Intellektuellen verfestigt hat, vielleicht auch im Unterbewusstsein, und dass das einfach im Hintergrund immer noch mitschwingt, gerade wenn auch heute die Mahnungen aus Berlin kommen, ihr müsst mehr sparen oder ihr müsst mehr arbeiten. Sinngemäß ist das alles schon gesagt worden in den letzten 10 Jahren. Da wird man irgendwie unruhig und das will man nicht hören, selbst wenn es stimmt. Von allen nehmen wahrscheinlich, Herr Bolaffi, vielleicht widersprechen Sie mir da, Italiener gerne Vorschläge und Mahnungen entgegen, aber nicht von den Deutschen.
Zuerst einmal, darf ich den Herrn Bertolt widersprechen? Für uns, für meine Generation, waren deutsche Gelehrte oder Professoren oder ein Vorbild. Wir hatten keine Ahnung von diesen Zitaten, die jetzt gerade gelesen wurden oder zitiert wurden. Für uns war unheimlich wichtig zu lesen, zu verstehen, was die Frankfurter Schule, was Habermas, was oder von Marx runter bis von Hegel, Nietzsche und so weiter. Die deutsche Kultur war für meine Generation 60er, 70er, 80er Jahre, aber für andere Leute auch unheimlich wichtig. Vedova zum Beispiel, der große Maler, hat eine sehr enge Beziehung zu Deutschland.
Ich meine, ja, die deutsche Frau.
Eben. Und deshalb, ich würde sagen, dann politisch, nach dem Zweiten Weltkrieg, Adenauer, De Gasperi, Cadenabbia, oder Genscher und Colombo, und Andreotti mit Kohl und so weiter. Die Beziehungen waren unheimlich gut. Die jetzige Beziehung, darüber müssen wir reden. Die Probleme sind heute, nicht vor 200 Jahren. Heute die Probleme sind heute, dass Italien hat verpasst, sich zu modernisieren und gibt keinen Politiker, der sozusagen die Wahrheit sagen will. Allerdings muss man sagen, man hätte sich gerne aus Deutschland eine freundliche Stimme gehört. Das heißt, man hätte sich gewünscht, dass auch von deutscher Seite auch man hätte schon die Wahrheit sagen müssen, was die italienischen Zustände sind. Aber mit der Wärme, weil das Land hat ein Problem. Die Leute in diesem Problem leiden. Und man hätte gehofft, dass die aus Deutschland eine Stimme kommt, die sagt, okay, Freunde, ihr müsst euch reformieren, aber wir verstehen schon, dass das hart wird und wollen dabei euch helfen. Das ist das Problem.
Wenn ich da vielleicht kurz mich einbringen darf, denn ich möchte Professor Boilafy sehr gerne zustimmen. Ich denke also, zum einen macht natürlich der Ton die Musik und das, was wir in den vergangenen 5 bis 10 Jahren teilweise von deutscher Seite mit Blick auf die Entwicklungen in Italien gehört haben, sowohl von politischer Seite als auch in den Medien, würde ich vielleicht als kontraproduktiv bezeichnen wollen.
Was genau meinen Sie, wenn Sie kontraproduktiv sagen? Können Sie da ein Beispiel geben?
Dass die Italiener ihre Hausaufgaben machen müssen. Ne? Also, und es ist auch die Frage, auf welchen Ebenen und durch welche Medien man kommuniziert. Ne? Ob man das über Twitter und Facebook macht oder ob man das persönliche Gespräch sucht und sich auch einfach als Partner anbietet und als Partner auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Und denn ich würde sagen, gerade hier in Italien, vielleicht noch stärker als in anderen europäischen Mitgliedstaaten, schaut man auf Deutschland. Also ich muss wirklich, ich kann das immer nur wieder unterstreichen, man sucht das Gespräch und den Zugang zu Deutschland. Vielleicht nicht unbedingt die aktuelle italienische Regierung, ne? Aber man sucht den Austausch und möchte sich auch an Deutschland orientieren. Diese Gesprächsbereitschaft, würde ich sagen, haben wir in der Vergangenheit nicht adäquat genutzt. Auf politischer Seite nicht, weil wir keine Partnerpartei, ich spreche hier auch von der Democrazia Cristiana, na, wir alle kennen Mani Pulite, der Zerfall des Parteiensystems hier in Italien. Und es war natürlich schwierig, auch für uns politische Partner zu identifizieren. Aber da müssen wir vielleicht dann auch von deutscher Seite etwas kreativer sein und nicht nur in Strukturen und Institutionen denken, sondern schauen, wo gibt es moderate, katholische, proeuropäische Stimmen in diesem Land, auf politischer Ebene, auf akademischer Ebene, die wir unterstützen können, mit denen wir ins Gespräch kommen können und so, wie gesagt, unsere Positionen erklären können. Und dann ist Italien ein toller Alliierter, der mit uns in Brüssel und in Europa zusammenarbeitet. Und vielleicht noch einen allerletzten Punkt, den wir aber vielleicht noch etwas intensiver diskutieren könnten, ist, auch wenn wir über die Zukunft der Europäischen Union und die Zukunft dieses Landes sprechen, da müssen wir uns die junge Generation anschauen und was in den vergangenen Jahrzehnten von italienischer Seite sicherlich versäumt wurde, aber auch hier aus meiner Sicht verpasste Chancen auch von deutscher Seite.
Das wundert mich jetzt sehr, dass Sie das so beschreiben, denn eigentlich könnten wir uns ja auf eine reiche Geschichte und gemeinsame Tradition berufen. Italien gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union. Italien hat die G7 mitbegründet. Eigentlich sollte man meinen, dass es da gefestigte Strukturen gibt und dass das Gespräch eine geübte Routine sei. Aber Sie sagen, wir müssen jetzt erstmal uns um die Anfänge bemühen. Da ist etwas verloren gegangen und das müssen wir wieder aufbauen und das ist vielleicht noch gar nicht so richtig da.
Ja, weil es die alten Strukturen eben nicht mehr gibt. Wie gesagt, also es gibt eine gewisse Notwendigkeit der Flexibilität, der Kreativität, vielleicht auch neue Kommunikationskanäle zu eröffnen, weg von den alten Strukturen. Denn wir sehen ja, was sich hier in der Gesellschaft tut, dass sich das politische System verändert. Und das ist für uns als Deutsche neu, das sind Fremdkörper und wir sind maßlos verunsichert und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen und begehen deshalb den Fehler, dass wir uns zurückziehen. Und aus dieser Angst oder aus dieser Situation müssen wir herauskommen und uns langsam nach vorne tasten. Denn wie gesagt, ich würde behaupten wollen, gerade auch bei den jungen Leuten ist das Interesse vorhanden. Auch was Zukunftsthemen betrifft, wenn wir da Akzente setzen und versuchen, die junge Generation im bilateralen oder auch im europäischen Kontext stärker einzubinden, da können beide Seiten nur von gewinnen.
Das SWR2-Forum zum Thema das ewige Missverständnis, was Italiener und Deutsche aneinander finden, mit Professor Klaus Bergdold, Medizin- und Kunsthistoriker, Professor Angelo Boilafy, Politikwissenschaftler und Caroline Kanter, Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Deutschland, Italien, Italien, Deutschland. Wie wir uns sehen, was wir aneinander finden und was uns abstößt, das ist ein Thema seit Jahrhunderten, nicht nur für Historiker, obwohl die natürlich mit einer beachtlichen Materialfülle in die Diskussion starten können. Schon vor Goethe und erst recht nach Goethe reiste man nach Italien und im Gepäck hatte man meist eine sehr genaue Vorstellung davon, was man da zu sehen wünscht. Wir wissen, dass viele Deutsche nach Italien gereist sind. Herr Bolaffi, gab es eigentlich auch italienische Reisende, die ähnlich wie Goethe den Italienern Deutschland erklärt haben?
Nein, in dieser Form nicht. Ich meine, die Italiener haben gute Beziehungen zur deutschen Kultur. Wenn ich denke, dass am Ende des Risorgimento die wichtigsten Politiker oder Philosophen haben alle Deutsch gesprochen. Und dann Benedetto Croce verkehrte mit Sombart oder Weber und die Philosophen aus Neapel haben mir immer nach Berlin geschaut, aber auf diese elitäre Ebene. Und dann sonst die sozusagen ein Bild Italien von Deutschland war immer also ein verzerrtes Bild sozusagen für Italien sozusagen Deutschland war München, wenn man einen Italiener gefragt hatte, wie ein Deutsch aussieht. Er hat das sozusagen am Bayer beschrieben.
Es gibt auch unglaublich viele Italiener auf dem Münchner Oktoberfest.
Ja, eben. Aber inzwischen gibt es auch viele Italiener, die nach Berlin. Das ist das Novum. Die jungen Italiener, die nach Berlin fahren, fliegen oder in Berlin residieren oder dort studieren. Diese Generation gibt es ein Buch, Tutti a Berlino. Das heißt, ein Buch, das für jüngere Leute, die in Berlin leben wollen. Das ist Berlin heute eine sehr beliebte Stadt, obwohl eine preußische Stadt ist. Tut mir leid, Bertolt, die Italiener manchmal lieben die Preußen, weil sie selber Katholiken sind. Und dann, ich glaube, dass diese Generation kann dazu beitragen, dass das Verhältnis zwischen den beiden Ländern besser wird. Ich glaube aber auch, dass wenn Europa war, sozusagen über diese schwierige, kritische Phase durchgeht und nach vorne geht, ich glaube, auch die italienische, deutsche Beziehung besser werden kann. Diese große Krise der Beziehung ist, muss ich sagen, nicht von Intellektuellen produziert, sondern von Medien und Politikern. Berlusconi, als er in der großen Schwierigkeit war, hatte nur einen Weg gehabt gegen die La Cattiva Germania. Er hat immer gegen das böse Deutsche. Die immer Stalin schikaniert hatte. Und die Italiener haben zugehört. Ich habe gedacht, das stimmt. Aber auch, ich habe auch sozusagen Bilder von Italien in der deutschen Presse, die für die Italiener sehr verletzend ist. Nicht nur die erste Seite vom Spiegel 77 mit der Pistole auf dem Spaghetti-Teller, sondern auch was die Bild-Zeitung in der Krise nach 2008 über Italien geschrieben hat. Insofern, diese Krise ist eine nicht nur eine Ergebnis, falsche Wahrnehmung Italiens von deutscher Seite oder umgekehrt, sondern gibt es auch sozusagen Kräfte am Werk, die dieses Verhältnis kaputt machen wollen. Weil auf diesem Verhältnis basiert die Zukunft Europa. Nicht nur auf die Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland, sondern auch auf die Beziehung zwischen Italien und Deutschland.
Wenn ich dann noch einen Gedanken noch mal aufgreifen darf, den Sie gerade genannt haben, die kulturelle Anziehungskraft von Berlin. Das ist ja nun tatsächlich etwas ganz Besonderes. Berlin als ein Hotspot der Kulturen, der die Leute aus aller Welt anzieht. Diese Funktion hatte jahrhundertelang eigentlich Rom inne gehabt. Warum fühlen sich gerade jetzt Italiener von Berlin angezogen und was macht diese Stadt?
Ich meine, ich war selber in Berlin und ich habe das direkt erlebt. Für die Italiener ist zuerst einmal eine große Überraschung, ein anderes Deutschland zu entdecken. Die kommen in Berlin an mit einem sozusagen falsches Bild Deutschland und entdecken, dass Berlin eine totale undeutsche Stadt ist. Und das begeistert die jungen Leute. Berlin ist easygoing, ist eine einfache Stadt, billig und gibt viele, viele Chancen den Leuten und die Leute haben das gerne. Unser Problem heute ist gerade, was Sie genannt haben. Viele Leute aus Italien wandern nach Deutschland aus und das ist okay. Das Problem, besteht darin, dass nicht so viele Leute aus Deutschland nach Italien kommen. Und dass diese unilaterale Beziehung macht die große Schwierigkeit aus. Und das macht sozusagen der kulturelle Tausch schwierig. Wir müssen wieder auf die kulturelle Beziehung, über die kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland aufbauen und nicht nur auf die Politik.
Und doch gibt es in Deutschland eine starke Italiensehnsucht, gab es und gibt es immer noch. Frau Kanter, Sie hatten die wahrscheinlich auch mal im Blute. War es leicht, in Rom zu landen?
Die erste Zeit ist es wie eine Hochzeitsreise. Es ist wunderschön. Und wenn man dann in dem Alltag ankommt, in der Realität, ja, muss man die ein oder andere Herausforderung überwinden. Aber ich denke, es ist wie immer, wenn man im Ausland arbeitet und lebt, wichtig, dass man sich auf die positiven Dinge konzentriert. Wobei man sagen muss, dass sich Rom verändert hat. Die italienische Hauptstadt hat sich in den vergangenen 5 Jahren, seitdem ich hier bin, leider zum Negativen verändert, wenn ich das so deutlich sagen darf.
Inwiefern?
Die Stadt ist dreckiger geworden.
Unfreundlicher geworden.
Ja.
Ich bin Römer. Ich mag diese Stadt nicht mehr.
Die Stadt ist überfüllt, der öffentliche Nahverkehr funktioniert nicht und die Menschen sind, glaube ich, einfach frustriert. Ne? Und das, wie Herr Professor Bolaffi eben sagte, lassen sie vielleicht auch an den Mitmenschen aus. Also ja, es liegt eine gewisse Frustration in der Luft und ja, die manchmal auch in Aggressivität ausartet. Und ja, das ist schade, denn es ist eine so wunderbare, ja, stimulierende Stadt und es gibt so viel natürlich kulturell, historisch zu entdecken. Also sowohl Rom als auch Italien insgesamt, denke ich, könnte gerade in diesem Bereich, auch wenn es nur um den Tourismus geht, gibt es noch ganz viel Luft nach oben.
Also man muss wohl unterscheiden zwischen der Rom-Sicht derer, die das Glück haben, sage ich mal, in Rom zu leben, trotz allem, trotz aller Schwierigkeiten, das ist klar, und derer, die von außen kommen. Ich war gerade einige Tage in Rom und ich muss schon sagen, die Leute waren mir gegenüber, und zwar die einfachen Italiener, die Taxifahrer und die Leute in den Restaurants und in den Hotels, wenn man die Leute auf der Straße irgendwas fragte, extrem freundlich und nett. Und ich muss auch sagen, ich gehe ein bisschen auf das ein, was Sie gerade, Herr Bolaffi, gesagt haben, so mit der deutschen Presse, Spiegel früher und auch heute noch. Ich habe eigentlich damit gerechnet, ich war jetzt einige Zeit nicht mehr in Rom, dass die Stadt vermüllt ist, dass überall der Dreck rumliegt. Und zumindest in der Innenstadt war das überhaupt nicht so. Das war eine sehr positive Überraschung. Und das wollte ich hier an dieser Stelle einfach nochmal einfügen. Und im Übrigen bin ich natürlich, und sind wir wahrscheinlich alle vier, d'accord in der Erkenntnis, dass das Kulturelle natürlich wirklich das Band ist, das die Völker Europas und natürlich auch Deutschland und Italien zusammenschweißt und zusammenschweißen muss. Und das Problem heute ist, Frau Kanter hat das ja gerade auch angedeutet, dass die Zeit von Adenauer, De Gasperi und so weiter, die engen freundschaftlichen Kontakte von damals ein bisschen, nicht umsonst gab es römische Verträge, das wurde eben auch in Rom damals gemacht, dass dies ein bisschen vorbei ist zugunsten einer technokratischen Kälte in den letzten Jahren. Das hat auch die Sprache auf beiden Seiten ein bisschen geprägt. Und wenn wir so an das große Ziel Europa denken, dann muss man natürlich eben auch sprachlich und psychologisch ein bisschen Verständnis für die anderen zeigen. Und damit bin ich eben wieder bei meiner Grundthese, dass wir Deutsche so ein bisschen von unserem hohen Ross, auf dem wir eigentlich ganz automatisch stehen, wenn es so um die Moral, um die politische Moral geht, um die EU geht, die wir auch ein bisschen moralisch bestimmen wollen, dass wir da ein bisschen einfach runtersteigen müssen. Die Länder Südeuropas haben derart viel Kulturelles beigetragen für das Europäische heute, für die Weltkultur sogar, dass man sagen muss, wir haben im Norden kein Recht auf die Italiener, aber auch auf andere Südeuropäer in irgendeiner Weise runterzugucken. Wir müssen immer auch Verständnis zeigen. Und ich will jetzt nicht das traditionelle Argument hier aufnehmen, aber es muss doch auch mal gesagt werden, wir Deutschen, nach dem, was wir im 20. Jahrhundert uns geleistet haben, haben eigentlich besonders wenig Recht, im moralischen Bereich die anderen zu kritisieren. Das heißt nicht, dass wir den Finger drauf legen müssen, wenn wir von Korruption erfahren, von richtiger Hetze gegen Fremde, gegen Ausländer, auch Hetze gegen uns Deutsche, etwa von Seiten bestimmter italienischer Politiker. Aber wir müssen immer auch sehen, wo unsere Grenzen sind. Denn so wie wir uns benommen haben, und das wird immer noch hochgehalten in Italien, das ist nicht vergessen, das war ziemlich einmalig. Ich habe jetzt gerade gelesen in einer italienischen Zeitung in Turin, hat ein alter Partisan, 96 Jahre alt, dafür gesorgt. Er hat sich damals auf der Flucht in eine fahrende Straßenbahn vor den deutschen Besatzern gerettet. Und jetzt hat man wieder, jetzt 2019, eine alte Straßenbahn aus der Zeit eingesetzt. Ein kleines Museum, das durch die Stadt fährt und Schüler und so weiter dann aufklärt über das, was damals passiert ist. Das ist eben auch Italien von heute. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Italiener das, was damals passiert ist, 43, 44 und so weiter, dass die Italiener das nicht vergessen haben.
Stimmen Sie dem zu, Herr Bolaffi? Spielen Kriegserinnerungen noch so eine große Rolle?
Ja, ich meine, wissen Sie, Italien hat sehr darunter gelitten, unter die deutsche Besatzung. Aber man muss auch nicht vergessen, dass die Italiener waren mit den Deutschen Verbündeten bis 25. Juli 1943. Insofern, auch die Italiener haben was im 20. Jahrhundert geleistet. Ich meine, nicht immer im Guten. Insofern bin ich nicht so nachsichtig mit meinem Land. Zweitens, ich glaube, was Frau Kanter gesagt hat, das spielt eine große Rolle. Das heißt, dass die Parteilandschaft, die italienische Parteilandschaft, ist in der großen Krise der 90er Jahre kaputt gegangen. Das hat die politische Beziehung zwischen Italien und Deutschland sehr schwieriger gemacht. Ich denke nicht nur zwischen Christdemokraten, aber auch zwischen den italienischen Kommunisten und deutschen Sozialdemokraten. Und da gab es sozusagen kein Gespräch mehr. Und dann kam sozusagen Europa, und durch Europa ist gebaut hauptsächlich über technokratische Entscheidungen, sogenannte Maastricht-Kriterien. Warum dazu gekommen ist, brauchen wir im Moment nicht zu diskutieren. Das hat automatisch zu einer technokratischen Sprache geführt. Und man hat vergessen die Kultur, man hat vergessen Vergangenheit, man hat nur sozusagen nachgerechnet, was man geleistet hat, was das andere genommen hat. Und das ist nicht gut. Aber wenn ich mich in Italien heute etwas mich auskenne, wenn ein Land in Europa gibt, auf dem sozusagen unbewusst Italien setzt, das Land ist Deutschland. Das heißt, manchmal der Polemik, die von der Herr Bergold gesprochen hat, kommt aus daraus, dass ist die Italiener wie eine enttäuschte Liebe. Das heißt, Deutschland könnte uns dabei helfen, aber hat uns nicht geholfen. Ob das richtig ist oder nicht, ist eine andere Sache. Und ich glaube, dass wenn diese schwierige Phase vorbei ist, Europa wird, wenn mal, nur auch auf einem deutschen-italienischen Beziehung aufgebaut.
Dürfen wir Deutsche auch einmal um ein bisschen Verständnis seitens italienischer Seite hoffen? Ich meine, wir Deutschen haben auch so unsere Schwächen. Wir halten unser Geld ganz gern zusammen. Wir sind ja auch fleißig. Und wenn man nach Italien schaut, dann sieht man, ja, das Wirtschaftswachstum ist wieder eingebrochen. Der Schuldenstand erhöht sich. Die Gefahr einer Bankenkrise ist immer noch im Raum. Ob das der Euro überleben wird, da darf man Zweifel haben. Und das alles macht uns schrecklich nervös. Und dann reagieren wir auch ein bisschen sauertöpfisch. Kann man einem Italiener erklären, dass wir da so ein bisschen dünnhäutig sind und deshalb auch mal ein bisschen ruppig reagieren?
Ich meine, da kommt zutage ein großer Unterschied, ein kultureller und, wenn Sie wollen, psychologischer Unterschied zwischen Deutschen und Italienern. Die Italiener reagieren in der Krise viel lässiger als die Deutschen, das muss man sagen. Braucht nur zu gucken, wie die Italiener an einer Kreuzung mit dem Auto sich verhalten im Vergleich zu den deutschen Fahrern. Das zu erklären ist schwierig. Ich meine, die Deutschen reagieren überreizt, sind viel besorgter als die Italiener, die irgendwie hoffen immer, dass die Lage sich zum Besten ändern kann. Das heißt, ich habe immer gedacht und gehofft, und das ist ein Manko, muss ich sagen auch, ich habe einmal öffentlich gesagt, ich hätte mir gehofft, dass aus Berlin von Frau Merkel eine Rede an die Italiener gekommen wäre. Sie hätte sozusagen offen die Italiener angesprochen, mit offenem Herz, vielleicht aus dem Kapitol oder in Florenz, hätte gesagt, liebe Freunde in Italien, ihr seid in großen Schwierigkeiten, aber wir werden gemeinsam das zusammenpacken. Das ist nicht gekommen und das ist geschadet. Das hätte sicher eine große, große Rolle auch für die Psychologie in Italien gehabt.
Wir haben in dieser Sendung, und das ist jetzt durchaus als Lob zu verstehen, sehr viel Selbstkritik und kaum Kritik aneinander gehört. Das ehrt sie alle drei. Kommen wir zum Schluss. Die Italien-Sehnsucht, die Deutschland-Sehnsucht jeweils des anderen Landes ist und bleibt eine Tatsache. Aber es schwankt immer so ein bisschen zwischen Respekt und Liebe und manchmal wird daraus auch eine Art von Hassliebe. Das bindet uns aneinander, das trennt uns manchmal. Herr Bergdolt, wohin geht die Reise? Was glauben Sie? Werden wir wieder unbefangener und fröhlicher miteinander umgehen können oder bleibt es für die nächsten Jahre mit den Populisten doch eher gestört und ein bisschen schwierig?
Ja, im Moment ist das natürlich schon ein echtes Problem, weil die Ungeschicklichkeiten von Politikern, gut, wir sind keine Politiker, wir haben immer, ich halte nichts von Politikerschelte, aber man muss das schon mal in dem Kontext sagen, weil die Ungeschicktheit mancher Rhetorik einfach weitergehen wird, auch in einer verzweifelten Gegenreaktion gegen die Populisten. Und da wird auch nicht immer nur Kluges gesagt, denn diese Populisten nehmen ja zum Teil auch Argumente auf, die den Leuten am Herzen liegen und die einfach vom Mainstream der Politik eben nicht so übernommen wird. Das ist schon ein echtes Problem. Aber summa summarum, à la longue, würde ich natürlich schon mit den beiden anderen Teilnehmern sagen, dass eben der kulturelle Aspekt von Italien weiter einfach Europa bereichern und befruchten wird, auch heute noch. Auch die heutige italienische Kultur ist ja von einer enormen Bedeutung. Vedova wurde schon genannt, aber es gibt ja viele andere, Architektur und Mode und so weiter und Automobildesign und vieles, vieles andere. Und das schätzen die Deutschen natürlich auch. Und ich glaube, die Italiener sind durchaus auch in der Lage, objektiv eben natürlich die Künste und die Begabungen der Deutschen richtig zu würdigen. Insofern bin ich also summa summarum doch optimistisch. Umso mehr ärgert es mich natürlich, dass im Ton so vieles schiefläuft. Und da muss ich eben wieder auf meine alte These zurückgehen, die auch in diesem Gespräch aus meiner Sicht nicht widerlegt wurde. Es ist schon einfach eine alte Tradition, die uns immer wieder verführt, so ein bisschen, wie das Helmut Blessner schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gesagt hat, so ein bisschen das Gewissen der Welt zu spielen. Und es wird einfach nicht überlegt, dass die anderen vielleicht mit guten Gründen auch mal anders denken könnten in gewissen Dingen, also in den moralischen Bereichen, Flüchtlinge oder was immer, oder auch Austeritätspolitik und so weiter. Das wird natürlich irgendwie bleiben, aber insgesamt bin ich dann doch wieder optimistisch. Schwierig wird es in den nächsten Jahren werden.
Frau Kanter, Sie hatten schon mal die Stilfrage angesprochen. Wie können wir Deutschen denn ein bisschen mehr Italienita lernen, damit wir auch in der Kommunikation besser miteinander zurechtkommen?
Wir müssen vielleicht lernen, etwas besser zuzuhören, ja, uns stärker aufeinander einzulassen. Es ist nicht nur mit einem Gespräch getan, sondern man muss sich immer wieder zusammensetzen, diskutieren. Ja, wir haben die Erfahrung auch gemacht, dann öffnet sich auch der Italiener und dann, wie gesagt, dann kann man auch Dinge gemeinsam besprechen und gemeinsam voranschreiten. Und wir sitzen hier im Studio vor einer Karte, die zeigt Italien im Mittelmeer. Und wenn wir uns vor Augen halten, wo die zukünftigen Herausforderungen, die nicht Italien oder Deutschland alleine, sondern wir als Europäische Union gemeinsam stemmen müssen, dann ist sicherlich eine dieser Herausforderungen die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. Wir haben kurz über die Herausforderungen mit dem Thema Migration gesprochen. Und ich denke, gerade in diesem Bereich ist Italien ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns. Denn am Ende des Tages wird weder Deutschland noch Italien auf globaler Ebene überlebensfähig sein. Das werden wir nur gemeinsam als Europäische Union. Und ich glaube, wenn wir das auch unseren Bürgerinnen und Bürgern immer wieder vor Augen halten, beziehungsweise besser erklären, dass wir nur gemeinsam stark sind und gemeinsam nur unsere europäischen Werte vertreten können, dann bin ich eigentlich recht optimistisch.
Caroline Kanter, Leiterin des Italienbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Mit dabei waren auch Professor Angelo Bolaffi, Politikwissenschaftler, und Professor Klaus Bergdolt, Medizin- und Kunsthistoriker, im SWR2-Forum zum Thema das ewige Missverständnis, was Italiener und Deutsche aneinander finden. Ich danke Ihnen herzlich für diese Runde. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.